ARD Sounds.
Alle Folgen gibt's in der ARD Sounds App. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem das Reaktorunglück von Tschernobyl auch mein Leben verändert hat. Das war nicht 1986, als das alles passiert ist. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Das war viel später, 2005. Ich weiß noch, es ist ein Nachmittag im Frühling. Ich werde in ein paar Tagen 10 und ich bin schon super aufgeregt wegen meinem Geburtstag. Aber auch wegen dem, was jetzt gleich passiert. Ich bin nämlich unterwegs mit meinem kleinen Bruder und meiner Mama. Und in ein paar Minuten lernen wir jemanden kennen. Unseren Gastbruder. Unser Gastbruder kommt aus Belarus und wird gleich 2 Monate bei uns wohnen. Weil sein Zuhause verstrahlt ist. Das hat uns meine Mama erklärt. So ganz verstehe ich das damals nicht, aber ich finde es schon ziemlich gruselig.
Wir freuen uns natürlich, unseren Gast abzuholen, weil wir uns denken, jetzt wird's lustig und die Kinder freuen sich. Die sagen, wir haben jetzt ein neues Geschwisterchen für ein paar Wochen und die Stimmung ist natürlich absolut toll und spannend, ist es alles.
Die ganze Aktion mit diesem neuen Bruder, die gefällt mir ziemlich gut. Wir brauchen nämlich eh noch ein drittes Mitglied für unseren Detektivclub, damit wir noch besser Fingerabdrücke sichern können und die Gärten von unseren Nachbarn beschatten. Also in meinem Kopf ist es ziemlich perfekt, dass wir jetzt diesen neuen Bruder abholen. Und dann sind wir da.
Und ich sehe den mit den gerade geschnittenen Stirnfransen wie mit einem Lineal abgeschnitten und denke, aha, das ist jetzt unser Gast.
Das ist auch das Erste, an was ich denken muss, wenn ich an Juri denke. Diese extrem gerade geschnittenen Stirnfransen. Er ist ein bisschen kleiner als ich. Ich bin damals in der 4. Klasse und er wahrscheinlich eher in der 2. oder so. Und Juri ist nicht allein da. Mehr als 20 Kinder aus Belarus kommen damals zu uns nach Südtirol. Und alle werden bei Gastfamilien untergebracht. Mein Bruder und ich, wir trauen uns zuerst gar nicht richtig hin zu Juri. Aber meine Mama, ich weiß noch, die geht zu ihm hin und die sagt sowas wie, hey, du bist ab jetzt bei uns.
Das ist wirklich ganz kurz, dieser Augenblick, wo wir uns vorstellen.
Meine Mama packt Juris Reisetasche jetzt in unser Auto und dann nehmen wir ihn mit. Zusammen mit einem anderen Jungen aus der Gruppe. Der soll heute Abend auch noch bei uns sein, damit die beiden sich gegenseitig haben, zur Eingewöhnung. Ich erinnere mich an nicht mehr viel von dem Abend, aber was ich noch weiß, dass die beiden Jungs aus Belarus plötzlich anfangen zu weinen. Meine Mama, die hört das aus der Küche, wo sie gerade den Tisch deckt fürs Abendessen.
Ich kriege mit, dass die beide heulen und erschrecke mich zuerst einmal wirklich und denke mir, wow, was ist jetzt?
Meine Mama rennt rüber ins Wohnzimmer. Und da stehen die 2 Jungs und sind komplett aufgelöst.
Wir versuchen, die dann noch zu trösten. Aber die steigen sich so rein, dass sie beide nur mehr wirklich heulen. Laut Hals heulen, würde ich sagen, fast wirklich brüllen, schreien.
Und ich stehe nur da und glotze blöd, weil ich das alles gar nicht kapiere. Warum die jetzt heulen? Ich habe es mir einfach alles komplett anders vorgestellt. Die feierliche Aufnahme in den Detektivclub und alles. Das Ganze ist jetzt fast 20 Jahre her. Und ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu meinem Gastbruder. Aber die Frage hat mich seit damals nicht mehr losgelassen. Was ist da eigentlich genau passiert, damals in Tschernobyl? Das ist Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mire Dreh, Philipp Süwart und mir, Judith Rubatscher. Wir erzählen euch die Geschichte vom krassesten Atomunfall aller Zeiten und davon, wie er das Leben von Millionen von Menschen verändert hat. Weil Tschernobyl löst was aus. Dieser Super-GAU, der treibt Menschen auf die Straße. Er lässt Wut hochkochen auf Regierungen. Und er bereitet den Weg für den Atomausstieg in Deutschland. Die Katastrophe, die ist jetzt 40 Jahre her. Aber dieser Podcast hat mir gezeigt, sie beeinflusst unser Leben bis heute. Und das ist Folge 1, der Super-GAU. Wie gesagt, als das Unglück passiert ist, 1986, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber es gibt Menschen, die haben das damals gesehen, aus der Ferne. Und die erzählen, das war ungefähr so. Es ist der 26. April, ganz im Norden der Ukraine. Um kurz vor 1:30 Uhr morgens, da zerreißt plötzlich eine Kugel aus gleißendem Licht den Nachthimmel. Es donnert, wie wenn ein Flugzeug eine Schallmauer durchbricht. Glühende Trümmer fliegen in die Luft. Und die Erde zittert. Es ist eine Explosion in einem der größten Atomkraftwerke der Sowjetunion. Und sie ist so gewaltig, dass sie das tonnenschwere Dach von einem der Reaktorblöcke reißt. Von Reaktor Nummer 4. Als sich der Rauch lichtet, ist da plötzlich so eine Art Strahl aus bläulichem Licht. Und der geht so weit nach oben in den Himmel, dass man das Gefühl hat, der hört überhaupt nicht mehr auf. Heute wissen wir, in dem Moment haben sich gefährliche radioaktive Stoffe schon kilometerweit ausgebreitet. Und dieser Unfall, der betrifft jetzt schon Zehntausende. Nur, sie alle wissen noch nichts davon. Einer von ihnen ist ein junger Typ, so Mitte 20. Der wird sogar direkt in die Todeszone geschickt werden. Aber jetzt gerade, 2 Tage nach dem Unglück, da sitzt er noch in seinem Zimmer, in einem Wohnheim in Charkiw. Das ist so 500 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Es ist spät, so kurz vor Mitternacht. Die meisten anderen in dem Haus, die schlafen wahrscheinlich schon. Aber Anatoli, so heißt er, ist gerade noch wach und hört Radio. Anatoli trägt eine dicke, dunkle Hornbrille. Und das Radiogerät, das hält er sich dicht ins Ohr. Er hat es nämlich auf ganz leise gestellt. Weil was er da hört, das ist ein verbotener Radiosender. Radio Liberty. Der wird in München produziert, für die Menschen hier in der Sowjetunion. Damit sie die Infos kriegen, die von der Regierung hier eigentlich zensiert werden. Das ist Anatoli. Inzwischen ist er 40 Jahre älter. Meine Kollegin Sarah hat ihn getroffen, zusammen mit einer Übersetzerin. Und da hat er ihr erzählt, dass er damals die Infos aus den Nachrichten nur stückchenweise aufschnappen konnte. Weil so alle 20 Sekunden wurde das Programm unterbrochen. Von Störsendern. Mit denen hat die sowjetische Regierung versucht, das alles unhörbar zu machen. Aber die Nachrichten, die kommen immer wieder. Und wenn man lange genug dranbleibt, hat man irgendwann alle wichtigen Infos beisammen. Heimlich verbotene Sender hören. Das klingt für mich irgendwie ziemlich aufregend. Gerade wenn man bedenkt, dass in Anatolis Leben sonst nicht so viel passiert. Jeden Tag steigt er früh am Morgen in einen kleinen Bus und fährt zu einem riesigen Metallwerk. Und da arbeitet er dann, 5 Tage die Woche, als Wirtschaftsprüfer. Eigentlich ist Anatoli ein total wissbegieriger Typ. Der mag Technik und Naturwissenschaften. Aber das hier ist keine Welt, in der deine Eltern sagen, mach, was dir Spaß macht. Oder wenn du willst, dann kannst du alles schaffen. Alles, wovon Anatoli gerade träumt, ist, irgendwann aus seinem 11-Quadratmeter-Zimmer in eine größere Wohnung umzuziehen. Sonst hat er absolut keine Perspektiven, erzählt er. Aber abends im Radio, da geht's um Raketenstarts in den USA oder um die Olympischen Spiele. Und an diesem einen Tag, kurz vor Mitternacht, da hört Anatoli auch eine Meldung, die lässt ihn aufhorchen. Ich habe ziemlich lange nach der Meldung gesucht, in mehreren Archiven. Am Ende habe ich nur eine Aufnahme vom Tag danach gefunden, von dem Sender. Aber sie muss sehr ähnlich klingen, wie das, was Anatoli damals im Radio gehört hat.
Понедельник, 28 апреля, в вечерние часы телеграфное агентство Советского Союза передало следующее сообщение. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Ein Unfall in einem Atomkraftwerk. Irgendwo in der heutigen Ukraine. Aber Den Namen von dem Ort, den hat Anatoli noch nie gehört. Ob das irgendwie gefährlich ist, darüber sagen sie nichts im Radio. Anatoli liegt in dieser Nacht noch eine Weile wach und denkt nach, was er alles über Radioaktivität weiß.
А что я знаю из физики о том, насколько опасна
In der Schule, da haben sie das mal durchgenommen, in Physik. Da war er auch ziemlich gut drin. Aber ehrlich gesagt war das einfach ziemlich viel Theorie damals. Was Strahlung mit den Körpern von Menschen macht oder wie man sich davor schützen kann, davon hat er keinen Plan. Auf der anderen Seite vom Eisernen Vorhang in Westeuropa sind zur gleichen Zeit, also 2 Tage nach dem Unglück, die Menschen schon ziemlich besorgt.
In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden.
Die ersten Meldungen kommen so ab 15 Uhr rein. Da weiß erstmal keiner, was eigentlich los ist und woher diese Strahlung kommt. Aber schon ein paar Stunden später, gegen Abend, heißt es im Radio:
Die Sowjetunion hat zugegeben, dass es in einem Atomkraftwerk in der Ukraine zu einem Unglücksfall gekommen ist.
Und dann fällt zum ersten Mal der Name des Kraftwerks, der später in die Geschichtsbücher eingehen wird. Tschernobyl. In den Tagen darauf verfolgen viele Menschen gebannt die Nachrichten. Meine Mama zum Beispiel, die hat sofort Angst, ob sie jetzt irgendwie krank wird oder so, wegen der Strahlung. Jemand anderes kriegt von dem ganzen Zeug in den Medien aber erstmal gar nichts mit. Monika, die ist damals 17 und hat gerade nur ihren neuen Freund Thomas im Kopf. Am 1. Mai, da ist keine Schule und deswegen sitzen die zwei auf einer Frühlingswiese bei Nürnberg.
Wir haben sicher was zu essen dabei, wahrscheinlich auch irgendwie eine Flasche Wein oder so.
Sie hat da ihren Schal als Decke ausgebreitet. Auf der Wiese, auf die es vorher noch geregnet hat. Und jetzt lässt sie sich die Frühlingssonne auf ihre nackten Beine scheinen.
Und da wir ja ganz frisch verliebt sind, knutschen wir natürlich auch stundenlang unter freiem Himmel. Das ist einfach herrlich.
Zwischen Monikas Fingern, da glimmt eine Zigarette. Das hat ihr Papa zwar eigentlich verboten, aber Monika ist halt ein bisschen
kratzbürstig.
Monika, das ist so eine, die denkt,
der Weltfriede ist wichtiger als Lateinvokabeln.
Mega, denke ich ganz genauso.
Wir sitzen da auf einem Tuch und reden über Gott und die Welt, vor allen Dingen natürlich über die Welt, über Politik, über Philosophie.
Erst als es Abend wird, packen die zwei ihre Sachen zusammen und fahren nach Hause. In Thomas' Auto, so einem alten Audi 80. Thomas, der ist nämlich 2 Jahre älter und der hat schon einen Führerschein. Und auf dem Heimweg, da hören sie wahrscheinlich das, was sie am liebsten hören damals. So Rebellensongs aus den 60s. Das passt auch irgendwie zu denen.
Der Thomas hat mich zu Hause abgeliefert. Wir haben uns verabschiedet. Ich gehe ins Haus rein. Meine Eltern sind meine Geschwister. Und der Fernseher läuft.
Um 20 Uhr kommt die Tagesschau und da erfährt Monika es. Dass sich gerade eine radioaktive Wolke über Europa schiebt. Und mit dem Regen sind gestern viele radioaktive Partikel auf die Erde gefallen. Auch in Bayern. Monika ist entsetzt.
Ich teile mich meiner Familie mit. Ich fange an zu schimpfen und reg mich einfach auf über das Ganze.
Die Schmetterlinge im Bauch, die sind auf einen Schlag weg. Weil Monika wird klar, dieser Regen, der ist auch auf die Wiese gefallen, auf der sie gerade noch mit Thomas rumgeknutscht hat.
Das darf doch nicht wahr sein. Ja, vielleicht werde ich krank, nur weil ich da draußen rumspaziert bin.
Monika beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Radioaktivität. Weil jeden Dienstag, da trifft sie sich mit einer Gruppe, die nennt sich Abrüstungsinitiative Rot. Rot, das ist so eine Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg. Und diese Gruppe, das sind so um die 10 junge Leute, die kommen zusammen im I-Düpferl, einem fränkischen Wirtshaus. Da gibt's frisch gezapftes Bier und die Luft, die ist wahrscheinlich so dick, die kann man schneiden, weil drinnen alle rauchen. Ich habe das vor dieser Recherche gar nicht gewusst, aber in Westdeutschland gab's damals, in den 80ern, ziemlich viele solche Gruppen. Und was die Leute da drin alle gemeinsam haben, das ist Angst vor der Atombombe.
Wenn die Bombe fällt, dann war es das einfach. Ne? Also Strahlenkrankheit und Tod. Ne? Es hat einfach Tod bedeutet. Wir hatten Todesangst.
Das war die Zeit, die ist glücklicherweise komplett an mir vorbeigegangen. Die Zeit, als Monika jung war, mitten im Kalten Krieg. Da stehen sich der Westen und der Osten seit Jahrzehnten unversöhnlich gegenüber. Und weil dieser Konflikt immer weiter schwelt und beide Seiten tausende Nuklearwaffen haben, fürchten sich viele Menschen wie Monika vor einem Atomkrieg. Diese Angst schlägt sich damals in vielen Dingen nieder. Es gibt Filme und Romane über Atomapokalypsen. Zum Beispiel dieses Buch »Die letzten Kinder von Scheveborn«. Da geht es um einen 12-Jährigen, der überlebt einen Atomschlag in Deutschland. Danach ist alles verseucht und die Menschen sterben an Hunger und Strahlenkrankheit. Seine Mutter, die stirbt am Ende auch, nachdem sie ein schwer beeinträchtigtes Kind zur Welt gebracht hat. Dieses Buch, das haben damals Leute in der Schule gelesen. Keine Ahnung, wie die danach noch einschlafen konnten, weil ganz ehrlich, ich habe mir nur die Inhaltsangabe gegeben, aber die hat mich komplett verstört. Auch in der Popmusik kommt das Thema Atomkrieg damals ziemlich oft vor. Zum Beispiel in dem Song hier. Das ist schon krass irgendwie, weil ich kenne diesen Song wirklich, seit ich denken kann. Ich habe zudem schon in der Schülerdisco getanzt, da war ich 15, mit einem Becher Cola in der Hand. Aber so richtig Gedanken über den Text habe ich mir noch nie gemacht. Es geht in dem Song um junge Menschen, die versuchen, ihr Leben zu genießen, obwohl sie Angst haben vor einer Atombombe. Der singt da: Wir hoffen auf das Beste, aber befürchten das Schlimmste. Werft ihr jetzt die Bombe oder nicht? Mir ist erst durch diesen Podcast so richtig klar geworden, wie tief diese Angst bei den jungen Leuten in den 80ern wirklich sitzt. Also diese konkrete Angst, dass irgendwelche Politiker auf den roten Knopf drücken und so eine Atombombe auf ganz viele Menschen werfen. Und damit alles verstrahlen, alles auslöschen. Monika und ihre Freunde von der Abrüstungsinitiative, die sind also ständig umgeben von dieser Angst.
Genau, aber auch vor der friedlichen Nutzung von Atomenergie. Also das, wenn jetzt die ein AKW gebaut hätten da bei uns in der Gegend, hätten wir auch Angst gehabt. Also wir hatten Angst vor dieser Strahlung und wie die sich auf unsere Gesundheit auswirken könnte.
Atombombe und Atomkraft, die verschmelzen also in den Köpfen von diesen jungen Menschen damals zu einer riesigen Angst. Und die setzt sich fest, als düsteres Bild und als Gefühl. Ich kann mir schon vorstellen, welcher Film jetzt also abgehen muss bei Menschen wie Monika, die da vor der Tagesschau sitzen und vom Super-GAU in Tschernobyl hören. Kilometer entfernt von Monika. Und da lebt eine junge Frau, die ist nur ein paar Jahre älter als sie. Und die hat richtig viel gemeinsam mit ihr. Die interessiert sich total für Politik und die hat eine ziemlich klare Meinung. Auch wenn sie sich damit nie in den Vordergrund drängt.
Ich war eher die Zuhörende und Nachdenkliche und eben nicht die Wortführerin.
Ulrike, so heißt sie, die hat zwei lange Zöpfe. Und am liebsten trägt sie flatterige Männerhemden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie und Monika sich richtig gut verstanden hätten. Aber Ulrike, die lebt in einem anderen Land. In der DDR, in Eisenach. Und da ist alles anders. Sich da einmal in der Woche zu treffen und über politische Dinge zu diskutieren, das kann da richtig gefährlich sein. Ulrike macht's trotzdem.
Wir waren junge Frauen, die sich getroffen haben und die Themen behandelt haben, die politisch waren. Und das also unterm Dach der Kirche, das war quasi auch unser Schutz.
Die Stasi hat die Frauen auf dem Schirm, weil für die DDR sind sie eine oppositionelle Gruppe. Und dafür, das wissen die Frauen auch, können sie schlimmstenfalls ins Gefängnis kommen. Als Kind wollte Ulrike eigentlich immer Journalistin werden, bis sie verstanden hat, das macht wenig Sinn, weil die Regierung in der DDR, die zensiert und die kontrolliert. Auch dieser Atomroman, Die letzten Kinder von Scheveborn, den gibt's hier zum Beispiel nicht im Buchladen zu kaufen. Den kriegt Ulrike von einer Frau aus ihrer Gruppe heimlich zugesteckt.
Das war in Zeitungspapier eingewickelt und das ging von Hand zu Hand und immer mit der Auflage, es möglichst schnell zu lesen und weiterzugeben. Und an dieses Buch kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern.
Ulrike liebt Bücher. Sie ist so eine richtige Leseratte. Und dieses Buch, das packt sie besonders. Das liest sie innerhalb von 2 Abenden komplett durch.
Ich habe an manchen Stellen wirklich nur noch, ich sag mal, Rotz und Wasser geheult.
Das Buch geht ihr besonders nah, weil Ulrike ist gerade hochschwanger. Und sie hat auch schon 2 Kinder. Die sind 3 und 4 und schlafen gerade im Stockbett im Nebenzimmer. Da geht Ulrike jetzt rüber, nachdem sie das Buch zugeklappt hat.
Dann habe ich das eben auf meine eigene Familie projiziert und habe meine damals 2 kleinen Kinder da schlafen im Bett gesehen. Und da habe ich gesagt, das darf nie passieren, das darf nie passieren. Du musst alles tun, was möglich ist, das meinen Kindern zu ersparen.
Alles tun, was möglich ist. Also politisch aktiv werden. Und das in der DDR, wo das ja unter Strafe steht. Ehrlich gesagt, ich krieg bei Ulrikes Worten so ein bisschen Gänsehaut. Ich habe nämlich selbst eine kleine Tochter. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ulrike, die liebt ihre Kinder und die wünscht sich für sie eine bessere Welt. Genau deswegen ist sie ja auch politisch aktiv und geht ein echt großes Risiko ein. Ich finde das wahnsinnig konsequent und gleichzeitig auch voll widersprüchlich. Meine Tochter, die ist jetzt fast 1 Jahr alt und ich weiß, die braucht mich sehr. Die weint, wenn ich nicht da bin und die kann ohne mich auch nur ganz schlecht einschlafen. Und das zu riskieren, dass ich nicht mehr bei ihr sein kann, weil ich in Schwierigkeiten gerate, das kann ich mir echt überhaupt nicht vorstellen. Als Ulrike 1986 von Tschernobyl hört, da nimmt sie das ziemlich mit. Das ist Ende April, im Wohnzimmer von ihren Schwiegereltern. Die leben ganz nah an der Grenze und die können deswegen Westfernsehen empfangen.
Also es nicht so richtig fassen können, weil das waren ja erstmal noch so vage Mitteilungen und Informationen. Es war ja noch nicht so ganz bekannt, aber irgendwie schon, es kann irgendwie bis zu uns kommen.
Ulrike schwirren 100 Fragen durch den Kopf. Am nächsten Tag schaut sie, was die Medien in der DDR drüber berichten. Und das klingt ganz anders als die Infos aus dem Westen.
Die Strahlungssituation im Kraftwerk und seiner Umgebung ist stabilisiert worden. Nach der TASS-Meldung über die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine wurden keine Werte der Radioaktivität gemessen, die eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen können.
Das Verrückte an Tschernobyl ist, je näher du rankommst, desto weniger wissen die Leute Bescheid. Und am krassesten ist es in dem Land, in dem das Unglück passiert ist, in der Sowjetunion. Da gibt's nur eine winzige Meldung in der Zeitung und das war's. Das Leben geht da einfach komplett normal weiter. Und da bin ich jetzt wieder bei Anatoli, dem Wirtschaftsprüfer, der den verbotenen Radiosender hört. Am 1. Mai-Wochenende, da ist Tschernobyl gerade 1 Woche her, da fährt er noch zu seinen Eltern aufs Dorf. Und wie das viele Eltern halt so machen, packen die ihm die Taschen voll. Mit gekochten Eiern, mit Kuchen, mit Speck. Als er wieder zum Wohnheim kommt, da passiert aber was. Da bemerkt er plötzlich einen fremden Mann hinter sich. Der trägt einen langen Mantel und hat eine Mappe unterm Arm. Und er fragt ihn, ob er Anatoli Gubariew ist.
Вы Анатолий Губарьев? Говорю, да, я. Он открыл папку и отдал мне повестку.
Der Mann ist ein junger Offizier und er holt jetzt einen Zettel aus dieser Mappe. Darauf steht, Anatoli muss in 1 Stunde mit seinen Dokumenten am Pioniersplatz sein. Anatoli hat zwar Wehrdienst geleistet, wie die meisten Männer in der Sowjetunion, aber das ist schon 1 Weile her. Und er weiß nicht, was es jetzt zu bedeuten hat, dass er so plötzlich einberufen wird. Er hat aber auch keine Zeit, länger drüber nachzudenken. Er läuft jetzt einfach schnell in sein Zimmer, schmeißt die Taschen auf den Boden und sucht seine Dokumente.
Я, естественно, приехал, только когда зашел, поставил сумки.
Aber irgendwie hat er in dem Moment schon so ein ungutes Gefühl, dass das alles vielleicht was mit dieser Meldung im Radio zu tun hat. Nicht mal das Essen packt er in den Kühlschrank.
Drei Wochen später wird er seine Schwester anrufen und fragen, ob sie das alte Zeug aus den Taschen wegschmeißen kann. Weil er wird so schnell nicht wieder heimkommen. An der Sammelstelle sind schon viele junge Männer. Die lachen und die reißen Witze. Anatoli weiß nicht, wie viel die anderen verstehen von dem, was da gerade passiert. Aber dass diese ganze Aktion ziemlich ungewöhnlich ist, das ist schon klar. Weil das passiert nicht alle Tage, dass da mehrere hundert Leute innerhalb von Stunden einfach so eingezogen werden. Und es kommt ihm ein bisschen so vor, als wollten sich die Männer mit ihrem aufgekratzten Rumgealber irgendwie selbst Mut machen oder ihre Unsicherheit überspielen. Irgendwo in dieser Menge sieht er seinen Nachbarn Oleg. Der ist 5 Jahre jünger. Mit dem spielt er am Wochenende oft Volleyball. Und weil Anatoli so ein schlechtes Gefühl hat, sagt er zu Oleg, er soll auf keinen Fall seine Dokumente abgeben, sondern am besten einfach wieder von hier verschwinden. Irgendwie will er ihn schützen. Einfach, weil Oleg 5 Jahre jünger ist als er. Aber Oleg, der hört nicht auf ihn und lacht nur. Und er gibt Anatoli zu verstehen, dass er bestimmt keine Angst hat. Danach verschwindet Oleg wieder zwischen den anderen. Die beiden werden später in dieser Geschichte wieder aufeinandertreffen. Aber ihr Leben, das wird dann nicht mehr dasselbe sein. Die Männer fahren jetzt in ein Kulturzentrum. Da kriegen sie Schutzkleidung und ein Offizier, der gratuliert ihnen. Er sagt, sie sind auserwählt, Teil von einem ganz besonderen Feuerwehrbataillon zu sein. Sie werden jetzt 2 Tage lang darin trainiert, wie die Löschgeräte und Einsatzfahrzeuge funktionieren, die hier alle schon bereitstehen. Und dann geht's für sie nach Tschernobyl. Anatoli schaut aus dem Fenster. Da sieht er satte Wälder und Getreidefelder. Und dann die Brunnen am Straßenrand. Die Brunnen sind mit Folie abgedeckt. Und Anatoli ist gleich klar, was dahinter steckt. Die Folie, die liegt auf dem Brunnen, damit keiner mehr das Wasser aus ihnen trinkt. Weil es ist verseucht von radioaktiven Partikeln. Er weiß nicht genau, was diese Strahlung mit dem Körper macht, aber so viel ist ihm klar. Man muss versuchen, möglichst wenig davon abzukriegen. Nach einer Weile halten die Männer an einem Rastplatz für eine Pinkelpause. Als Anatoli auf die Landstraße schaut, da sieht er plötzlich, wie jemand auf einem Moped daherkommt. Da sitzt ein Mann drauf, eine Frau und ein Baby. Und die drei, die haben so eine riesige Folie um sich rumgewickelt. An der Raststation hält die Familie an und der Vater steigt vom Moped. Er fragt die Feuerwehrmänner, ob sie vielleicht eine Flasche Wasser für sie haben. Anatolis Kollegen holen sofort Wasser aus einem der Löschfahrzeuge und drücken es dem jungen Familienvater in die Hand. Als das Moped über die trockene Straße fortknattert, wirbelt es eine dicke Staubwolke auf. Anatoli sagt, er kann dieses Bild bis heute nicht vergessen, wie diese Familie mit nichts als einer kleinen Tüte Gepäck ihr Zuhause verlässt und in eine völlig ungewisse Zukunft fährt. Für ihn und für die anderen geht's jetzt immer näher hin zu dem Ort, an dem die Gefahr am größten ist. Am Abend halten sie an einem Fluss, ungefähr 20 Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt. Die Männer bauen ihre Zelte auf, die sind riesig, da haben 40 Leute drin Platz. In den nächsten Tagen müssen sie in kleine Dörfer fahren und Häuser und Autos mit Wasser abspritzen, damit die radioaktiven Partikel abgehen. Anatoli ist einer dieser berühmten Liquidatoren, also die Leute, die nach der Katastrophe von Tschernobyl helfen, die Folgen zu beseitigen. Ein verdammt gefährlicher Job ist es, weil sie an Orte geschickt werden, wo die Strahlung so krass hoch ist, da wird man heute auf jeden Fall nur Roboter hinschicken. Aber von dieser Strahlung, von der merkt Anatoli erstmal gar nichts. Bis Im Camp sehen sie Raben. Die schauen aus, als wären sie nass, weil sie nur so rumhüpfen und ihre Flügel gar nicht bewegen. Anatoli macht noch einen Witz, so in die Richtung: Was sind denn das für komische Fußgänger? Aber ein paar Tage später sieht er die Tiere leblos am Boden liegen. Die Strahlung hat sie getötet. Irgendwann kommt dann der Befehl, die Männer sollen aufhören, die Häuser abzuspritzen. Es bringt nichts. Die Strahlung ist zu hoch. Aber sie werden schon bald eine neue Aufgabe kriegen. In der DDR in Eisenach ist Ulrike mit ihren Kindern Anfang Mai auf dem Weg zum Einkaufen. Da ist so ein kleines Lebensmittelgeschäft, gleich bei ihr ums Eck. Und sie sieht da was, das hat sie davor noch nie gesehen.
Und plötzlich tauchte da eben zu einer Zeit, wo wir es nicht gewohnt waren, eben eingeschweißte Gurken und Kopfsalat auf in Hülle und Fülle. Und also bis dahin hatte niemand in Folie eingeschweißte Gurken gekannt.
Denn wenn man in der DDR um die Zeit Gemüse einkauft, dann gibt's da meistens eher Kartoffeln, Kohl oder Rüben. Deswegen sind die Leute ziemlich aus dem Häuschen, als sie die ganzen frischen Sachen sehen.
Die meisten haben es ja auch gekauft, weil sie eben auch nicht die Informationen hatten, sondern sich im Gegenteil gefreut haben, das zu bekommen.
Ulrike kauft nichts. Sie denkt sich schon, was sich wenig später rumspricht. Dass das Essen ist, dass sie in der BRD nicht mehr verkauft kriegen. Weil die radioaktiven Werte so hoch sind, dass sie es dort nicht mehr essen wollen oder dürfen.
Und uns hat es entsetzt, weil wir wirklich Sorge hatten, dass der radioaktive Fallout uns Schaden bringen wird. Und wir fanden das total verantwortungslos von der Regierung der DDR, jetzt das der Bevölkerung anzubieten.
Stellt euch das mal vor. Ihr könnt der Regierung in eurem Land nicht glauben, den Zeitungen auch nicht und Internet habt ihr auch keins. Ich weiß nicht, was ich da überhaupt noch glauben würde. Und genauso geht's Ulrike und den anderen Frauen aus ihrer politischen Gruppe. Die fragen sich jetzt:
Was macht das mit unseren Kindern? Was können wir jetzt machen? Sollen wir die Kinder überhaupt jetzt in den Kindergarten geben? Können die draußen spielen?
Die Frauen sind sich sicher, einfach so wird ihnen hier in der DDR keiner eine ehrliche Antwort geben. Und darum machen sie sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit. In Westdeutschland, da dringen zwar mehr Infos durch zu den Menschen, aber dieses Gefühl, dass sie nicht die ganze Wahrheit erfahren von ihrer Regierung, das haben viele auch hier. Zum Beispiel Monika, die 17-Jährige, die noch vor ein paar Tagen auf der Wiese rumgeknutscht hat. Für sie ist Tschernobyl jetzt sowas wie eine Bestätigung für das, was sie und ihre Freunde schon immer gesagt haben. Atomkraft ist gefährlich.
Es ist real, es ist da. Die Gefahr ist da, die ist hier auf unserer Wiese, die ist hier in unserem Garten.
Deswegen sitzt sie mit den anderen von der Abrüstungsinitiative jetzt bei sich zu Hause. Das ist so ein Dreifamilienhaus mit einem ziemlich großen Garten. Und vor sich, da haben sie riesige Plakate ausgebreitet. Und Eimer voll Farbe stehen auch da. Weil sie haben beschlossen, sie müssen jetzt was tun.
Wir müssen unsere Atomkraftwerke abstellen, wir müssen abrüsten, wir müssen Atombomben entschärfen.
Deswegen wollen sie gemeinsam nach Wackersdorf. Das ist mit dem Auto so eine Stunde von da, wo Monika wohnt. Dort finden gerade riesige Proteste statt gegen eine Anlage, die da gebaut werden soll. Die soll aus dem Abfall von Atomkraftwerken Materialien zurückgewinnen, damit man aus denen wieder neue Atomenergie erzeugen kann. Was Monika und ihre Freunde aber nicht wissen: Es sind gerade noch ein Haufen anderer Leute unterwegs nach Wackersdorf. Die haben nicht selbstgemalte Plakate im Auto, sondern Molotow-Cocktails und Stahlkugeln. Protestieren, wie Monika und ihre Freunde das jetzt tun, das können im Europa der 80er Jahre längst nicht alle. Liquidator Anatoli ist gerade 20 Kilometer von Tschernobyl stationiert. Und er muss in diesen Tagen bedingungslos allen Befehlen gehorchen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai, das Reaktorunglück ist jetzt schon ein paar Wochen her, da werden er und die anderen gegen 2 Uhr morgens geweckt. Sie bekommen die Info, Irgendwas ist los am schwer beschädigten Kernkraftwerk. Im Dunkeln ziehen sich die Männer ihre Stiefel an.
И наша задача погасить кабельные линии, кабельные каналы.
Anscheinend gibt's einen Brand an einer Kabelröhre, irgendwo am Übergangstrakt zwischen Reaktor 3 und dem zerstörten Reaktor 4. Dahin sollen sie jetzt Feuerwehrschläuche legen, immer nur in kleinen Gruppen, während die anderen über 300 Männer auf dem Kraftwerksgelände warten. Anatoli kann das gar nicht verstehen, dass sie jetzt da alle so lange stehen müssen und diese ganze Strahlung abkriegen. So wie wir Anatoli kennengelernt haben, ist er ein ziemlich gefasster Typ. Der kommt im Jackett zum Interview und als er meiner Kollegin Sarah seine Lebensgeschichte erzählt, da macht er das ganz ruhig und sucht nie lang nach Worten. Aber damals, als sie zu diesem Einsatz gerufen werden, da kann er sich nicht mehr zurückhalten. Da schreit er die Vorgesetzten an, dass das nicht der Zweite Weltkrieg ist und die Männer hier nicht im Schützengraben stehen. Aber seine Vorgesetzten, die reagieren gar nicht drauf. Die Männer sollen sich jetzt in Militärfahrzeuge setzen. In denen werden sie direkt zum Atomkraftwerk gefahren. Weil es so dunkel ist, kann Anatoli nur Umrisse erkennen. Das Atomkraftwerk sieht von Weitem aus wie eine Fabrik mit so einem sehr hohen und dünnen Schlot. Im Interview zeichnet Anatoli für uns eine Art Lageplan, damit wir uns das alles besser vorstellen können. Als sie aufs Gelände fahren, sieht Anatoli einen rohen Betonblock mit einem flachen Dach und langen Fensterfronten. Oben auf dem Gebäude leuchtet in riesigen Buchstaben der Spruch Kernkraftwerk Tschernobyl, arbeitet für den Kommunismus. Von hier aus starten die Teams in ihren Einsatz. Anatolis Team ist fast ganz zum Schluss dran. Sie ziehen sich Schutzkleidung an, die ist eigentlich für einen chemischen Einsatz gedacht. Ein Militärtransporter bringt sie jetzt zu einem anderen Betongebäude. Das ragt in den Himmel wie ein Hochhaus. Anatoli versteht, das muss Reaktor 3 sein. Ein Offizier führt sie rein. Innen ist es schummrig und es leuchten nur ein paar schwache Notlampen an den Wänden. Der Offizier bringt sie jetzt in den kleinen Raum und erklärt ihnen, sie müssen gleich zu zweit die Treppe runterlaufen Richtung Kabelröhre. Da sind Kreidemarkierungen, die zeigen ihnen, wo sie die Feuerwehrschläuche anschließen müssen. Die Strahlung in dem Raum, wo sie gerade sind, die ist schon gefährlich hoch. Aber da, wo sie jetzt gleich hin müssen, da ist die Strahlung noch 100-mal höher. Deswegen, sagt er, dürfen sie für die Aufgabe auf keinen Fall mehr als 7 Minuten brauchen. Anatoli schaut den Offizier mit großen Augen an. Er weiß, dass sie das niemals schaffen werden. Aber er weiß auch, diskutieren ist zwecklos. Anatoli und sein Kollege schnappen sich die Feuerwehrschläuche und laufen los. Heute, sagt Anatoli, weiß er, als die schwere Metalltür damals hinter ihnen ins Schloss fällt, da schließt sich auch die Tür zu seinem alten Leben. Die Männer laufen einen schmalen Korridor entlang. An den Wänden kann Anatoli irgendwelche Rohre sehen. Aber die Kreidemarkierungen, die sieht er kaum, weil es so dunkel ist hier drin.
Нам сказали, что ориентируйтесь, значит, по лампочкам и по указателям там мелом нарисовали, но это была ночь.
Dazu kommt, die Bodenplatten sind alle zersprungen und verschoben. Sie müssen sich richtig konzentrieren, damit sie nicht hinfallen. Und sie suchen nach der Anschlussstelle für die Schläuche, aber sie finden sie nicht. Anatoli kann spüren, wie sich seine Stiefel langsam mit Schweiß füllen. Ihm ist, und das sagt er im Interview sogar auf Deutsch, die Atemschutzmaske ist aus Zellophan und er hat das Gefühl, er kriegt darunter keine Luft. Deswegen reißt er sie irgendwann runter. Einfach nur einatmen. Es ist ihm egal, ob das für ihn gerade total gefährlich ist. Dann endlich sehen er und sein Kollege Licht am Boden. Eine Taschenlampe. die haben die Männer vor ihnen dagelassen, um die Anschlussstelle zu markieren. Also laufen sie los und schließen die Schläuche an. Ihre Herzen klopfen so schnell, sie müssen kurz stehen bleiben und durchatmen. In den ersten Sekunden hört Anatoli nichts. Absolute Stille. Und dann ist da irgendwo Wasser, das über eine Wand rinnt.
Я в первые секунды не слышал ничего вокруг. Потом я понял, какая тишина стоит. Ничего не было слышно, и только слышно было, как где-то впереди, вот по стене, стекает вода, журчит вода.
Анатолий hat so einen metallischen Geschmack im Mund. Und es riecht nach verbrannter Isolierung.
Привкус во рту. Это позже уже сказали, что это воздействие.
Als Анатолий nach oben schaut, sieht plötzlich die Sterne. Die Decke ist an mehreren Stellen durchlöchert. Wahrscheinlich von der Explosion. Er begreift, sie müssen unmittelbar dran sein am zerstörten Reaktor 4.
Как бы тоже себя немножко привел этого товарища моего, говорю, нам нужно срочно бежать отсюда. Здесь нельзя находиться.
Анатолий ruft seinem Kollegen zu, sie müssen sofort weg hier. Und die zwei laufen los, in ihren klatschnassen Gummianzügen, so schnell sie können. Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mire Dreh, Philipp Süwert und mir, Judith Rubatscher. Regie Klaus Urich und Katja Peisen-Petersen, Sprachaufnahme Christoph Brandner, Audioproduktion Joscha Grunewald. Redaktion Tobias Nagorny. Dieser Podcast ist eine Produktion von Plotprodukt für Radio Bremen und den Westdeutschen Rundfunk 2026. Alle Folgen gibt es jetzt schon in ARD Sounds. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann hört doch mal rein in den Podcast 6.30. Der heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. Und in um die 20 Minuten gibt's da von Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts, die sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Manchmal wird's da persönlich, manchmal witzig und manchmal auch emotional. Also eigentlich fast wie in einem von diesen Laber-Podcasts. Die kennt ihr vielleicht. Nur, dass es hier eben um Politik geht, um Gesellschaft und solche Themen. Und dass man sich als HörerIn auch Themen wünschen kann oder zu Themen seine Meinung sagen. Den Link zum 6.30-Podcast, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung.